Herzlich willkommen beim Retail News Flash Podcast. Die international erfahrenen Retail-Enthusiastinnen Anna Hegenbart und Heidemarie Fritz berichten 14-tägig über News aus dem Handel.
Ja, und hier sind wir wieder heute, wie letztens schon angekündigt, bei unserer 100. Folge. Und ich sitze hier heute nicht nur live mit Heidi und stoße an, und zwar ich mit alkoholfreien Bubbles. Cheers, weil ich habe heute meinen ersten Tag Mutterschutz. Ich erwarte Nachwuchs. Und wir haben noch einen Überraschungsgast, und zwar Wolfgang, live aus Hamburg.
Ja. Hallo, hallo. Ich freue mich sehr, heute dabei zu sein und gratuliere euch erstmal natürlich zur 100. Ausgabe. Das ist ja sensationell, wie ihr das immer ganz konsequent durchzieht. Und da höre ich immer gerne rein. Also es ist wirklich toll. Herzlichen Glückwunsch.
Ja, wir freuen uns auch. Damals geboren, eben wird das geheißen Clubhouse zu Corona-Zeiten.
Ja,
genau.
Und jetzt schon 100 Folgen aufgenommen. Ja, wir versuchen es euch natürlich immer weiterhin up to date zu halten und freuen uns, dass Wolfgang heute auch hier mit spannenden News dabei ist. Heidi, was hast du denn heute in dein Retail-Köfferchen gepackt? Was erwartet uns in der 100. Folge?
Oh ja, in der Jubiläumsfolge habe ich Folgendes eingepackt, und zwar eine Meldung von Stella McCartney. Dann Anna, der List-Index ist wieder herausgekommen.
Die Hottest Brands.
Die Hottest Brands und das Ranking. Dann Carhartt, Work in Progress in Kanada. Und Skims hat auch einen Store eröffnet, und zwar in Kopenhagen. Das ist heute bei mir im Köfferchen. Wolfgang, wie schaut es bei dir aus?
Ja, ich habe so ein paar Nachrichten hier auch aus eurer Heimat, Refurbed, die unter Umständen Börsengang machen. 20 Jahre Google Maps, und natürlich sprechen wir auch darüber, dass Rene Benko jetzt sozusagen die Luft durch Eisen angereichert zu sich nimmt. Und wir erfahren, warum, wer bedauert, dass Prinz Harry kein Milliardär, sondern nur ein Millionär ist.
Sehr schön. Wir sind sehr froh, dich wieder auch in der Retail Gossip mit heißen News dabei zu haben.
Ja, voll.
In mein Köfferchen schauen wir auch, und zwar welcher Wäschehändler nach einem Investor sucht. Wir schauen zu dir nach Hamburg, Wolfgang, welches französische Unternehmen da demnächst einen Store eröffnen wird. Und welche heiße Berliner Marken eine Kooperation miteinander vereinbart haben, Restaurant und Streetwear. Das werden wir gleich hören, und ich würde sagen, wir starten direkt in unserer ersten Kategorie.
Kennzahlen und Pressemeldungen.
Ja, genau. Und da habe ich mir ausgesucht als Meldung, es wurde kürzlich berichtet, dass die Insolvenzen in Deutschland, ist das in diesem Falle, um weitere 10% gestiegen sind. Und im letzten Jahr waren natürlich viele prominente Namen dabei und eben auch viele Händler. Und gerade jetzt in den letzten paar Tagen hat man viel gelesen über die Schließung aller Esprit-Stores. Görz ist das schon jetzt, ich glaube, das dritte Mal insolvent gegangen. Die Firma Sinleffers hat große Finanzschwierigkeiten. Und es werden viele, viele Läden auch von anderen dicht gemacht. Ne? Was so die alle so ein bisschen gemeinsam haben, dass dann immer wieder in dieser Phase, wo die Firmen dann auch wieder ja eigentlich weitergeführt werden sollen, dann tauchen da so, ich nenne das mal Glücksritter auf, die versuchen sich dann an den Namensrechten oder die zu ergattern oder das ganze Unternehmen zu übernehmen, wundern sich dann, dass das alles nicht so klappt, wie sie sich das vorgestellt haben. Also meine Deutung ist, dass viele von denen sich, glaube ich, über die Komplexität des heutigen Handels einfach zu wenig Gedanken gemacht haben. Denn der Handel, der nicht mehr gesund ist und schwer wieder auf die Beine zu stellen ist, der leidet ja unter vielen Dingen. Das sind meistens die gleichen Sachen. Imageverlust, alte Systeme, die man nicht abgedatet hat, falsche Ware, falsche Auswahl von Ware, alte Stores, zu viele Stores in falschen Lagen und so weiter. Und da braucht man einfach viel Geld und vor allen Dingen viel Erfahrung, um das Ganze wieder hinzubekommen, wenn es denn überhaupt möglich ist. Und das Geld gibt es heute nicht mehr so einfach. Die Erfahrung wird von diesen Glücksrittern häufig mal ignoriert und den Rest kennen sie auch selber sich nicht so richtig aus, ne? So, und dann bleiben am Ende Geldgeber übrig, die kein Geld bekommen, leere Standorte, teilweise traurige Mitarbeiter, die große Hoffnung hatten, irritierte Kunden. Also Galeria und andere lassen grüßen. Ja. Was daran vielleicht interessant ist, was ist diesen Firmen gemeinsam? Was kann man sozusagen daraus lernen, wenn man das einmal umdreht, was die falsch gemacht haben, was müsste man dann richtig machen? Was so sehr gleich ist, viele kommen aus dem Mittelpreisbereich, werden von unten von billigen Ketten angegriffen, aber können die Preise nicht nach oben ziehen, weil dazu fehlt ihnen die Kreativität in der Ware und die Qualität. Sie haben kein scharfes, begehrenswertes Profil. Sie haben auch nicht seit Jahren lassen sie Kreativität vermissen, um ihre Kunden zufriedenzustellen. Man guckt immer nur darauf, was haben wir letztes Jahr verkauft, das müssen wir wieder reinbringen. Sie haben auch in den letzten Jahren schon zu wenig Geld verdient, um ausreichend zu investieren, haben deshalb alte Systeme, haben die Digitalisierung verpasst. So, das sind nur einige Punkte, die diesen Firmen, bei diesen Firmen auftauchen. Also, wenn man das umdreht, um erfolgreich zu sein, da muss man nämlich genau an diesen Stellen arbeiten. Man muss gute Produkte haben, ein wirklich kuratiertes, ausgewähltes Sortiment, passend für die anvisierte Zielgruppe, die meiner Meinung nach teilweise wirklich viel zu groß ist. Und es wäre einfacher und besser, wenn man sich auf eine kleine Zielgruppe ja, wie sag mal, festlegt und für die auch genau das Richtige macht. Man muss seine Warenwirtschaftssysteme, seine digitalen Systeme immer up to date halten, damit man mit den Firmen, die aus dem Online-Bereich kommen und das von vornherein so aufgesetzt haben, auch mithalten kann. Und man muss die Läden, und Heidi, da kannst du wahrscheinlich auch gleich was zu sagen, die muss man halt auch immer so gestalten, dass man gerne da reingeht. Und natürlich kauft man nicht immer sofort die Taschen voll, aber trotzdem muss man sagen, ich will da irgendwie rein, weil es ist mindestens so, dass es Instagrammable ist, also dass ich da ein paar schicke Fotos machen kann und sagen, Mensch, geil, Entschuldigung, aber ne, das macht Spaß, sich in diesem Laden da mal aufzuhalten und das wahrzunehmen. Und dann gibt es natürlich auch noch Menschen, motivierte Mitarbeiter und Chefs, die man erleben will. Und das alles ist nicht einfach und deshalb kann ich auch nur den Glücksrittern sagen, lasst die Finger von den totgerittenen Pferden. Ihr kriegt sie, die Gäule auch nicht mehr richtig vorwärts. Nimmt lieber das Geld und macht einen kompletten Neustart. Das ist wahrscheinlich einfacher, als ein schwerfälliges, altes, im Sinken befindliches Boot wieder flott zu machen. Ja.
Stimmt.
Ja,
Jo.
Wolfgang, leider. Das
Ja.
haben wir in den letzten Folgen berichtet. Immer Insolvenzen, Macy's, die auch zusperren. Na, Heidi, hast du letztens
Ja,
berichtet?
unter anderem.
Es geht nicht
Manager
einfach.
genauso, also da gibt es einige. Und wie du richtig gesagt hast, Wolfgang, es fängt leider Gottes schon beim Fenster an, bei den Schaufenstern. Es wird nicht mehr da sich, also man macht sich keine Mühe mehr mit den Schaufenstern. Man schafft es nicht, aus passanten Kunden zu machen. Und das ist das größte Problem. Also dieses ohne lieblos, also ein liebloses Schaufenster ladet nicht zum Eintritt ein und ladet auch nicht zum Einkauf ein. Und da müsste man einmal losstarten. Und das geht, ist nicht so schwer. Also das ist recht einfach. Und da nimmt man sich halt, in jedem Geschäft gibt es jemanden mit einem Händchen, der ist zuständig für die Auslage. Schön schauen, dass auch alles beschriftet ist, keine toten Fliegen in der Auslage. Schön und sauber. Und dann, ja, da macht schon Spaß, hinzugehen. Schön beleuchtet natürlich.
Ja,
Es ist nicht so schwer,
genau.
halt.
Ja.
Nee, also die Basics, finde ich, das kann man erwarten, dass die jeder gut macht sollte. Aber wenn die schon nicht klappen,
Ja.
dann darf man sich auch nicht wundern. Und ich meine, wir kennen das ja aus den, weiß nicht, wie euch das geht, aber auch wenn ich sozusagen keine operative Verantwortung habe, aber wenn ich heute in einen Einzelhandelsladen reingehe, ich kann ja gar nicht verhindern zu gucken, wie ich das immer gemacht habe. Und wenn man dann schon sieht, dass die Ware nicht da ist, dass sie nicht gut präsentiert ist, dass die Preise nicht ausgezeichnet sind, dass du die Größen nicht findest, dass niemand an der Kasse steht, dass das unsauber und unsortiert aussieht. Also das sind ja kleinste Sachen, die man sehr schnell ändern kann. Wir müssen ja nicht immer gleich hier über Disneyland reden, da was man schaffen muss. Und aber wenn die Basics nicht mal hingebracht werden, ja, dann darf man sich auch nicht wundern, ne?
Genau, das fängt bei der Begrüßung an, bei der Begrüßung im Geschäft. Also jetzt war ich ja in New York und da kommst rein und da steht jemand in jedem Store, je groß oder kleiner ist, steht immer jemand und begrüßt dich voller Freude, ja.
Ja.
Und bei uns, wenn du reinkommst, kann ich ihnen helfen. Also nein, also es fängt wirklich, wie du richtig gesagt hast, bei den Basics an und da müsste man halt schon ein bisschen die Hausaufgaben machen. Das hat man inzwischen wieder ad acta gelegt, meiner Meinung nach. Wenn man da sehr schön beginnt, von heraus nach innen, sich wirklich um den Kunden zu kümmern, dann hat man auch eine reelle Chance, meiner Meinung nach.
Ja.
Ja, wäre auch noch mal eine Chance erhofft und momentan ist aber nicht so ganz positiv aussieht. Wobei da die Auslagen, muss ich sagen, Heidi, vielleicht kannst du dir noch mal deinen Kommentar geben. Von Palmas jetzt nicht so schlecht aussehen, aber jetzt auch nicht so inspirierend sind, dass ich da reingehen würde, ist nämlich das Unternehmen Palmas. Mehrere Medien berichten über eine wohl drohende Insolvenz des Wiener Wäsche- und Dessous-Filialisten. Es wurde auch schon beim Frühwarnsystem des Arbeitsmarktservice, das österreichische AMS, eine Kündigungswelle angekündigt, vorsorglich. Ob diese Maßnahmen jetzt so eintreten werden und in welchem Umfang, kann das Unternehmen noch nicht bekannt geben. Aber ja, es ist im Juni auch ein Corona-Kredit noch fällig. Das lässt das Unternehmen ins Straucheln kommen und aktuell werden Gespräche mit möglichen Investoren geführt, um da vielleicht nochmal die Kurve zu bekommen. Wäre schön, die
Ja.
letzten Jahre nicht so den Bach runtergehen zu lassen, aber leider Gottes, die letzte Marketing-Kampagne war jetzt nicht sehr gewinnbringend. Die Auslagen, weiße Ware auf weißen Puppen, ist immer das, wo ich damals, wie ich die VM-Konzepte erstellt habe für Balmers Inhouse. Das war ein absolutes No-Go, weil da kommt das Produkt nicht zum Scheinen. Und es ist halt, wenn du gesehen hast, Anna, sie haben jetzt natürlich eine Seite von jedem Geschäft, haben sie vermietet, Displays.
Das habe ich gesehen, ja.
Und du kannst halt, bei manchen Standorten kriegst du keine Schaufenster mehr zusammen. Und bei diesen Displays ist nicht nur Balmers Content,
Ja.
sondern auch komplett anderer Content. Und du kriegst keine Emotion mehr. Und Wäsche ist emotional geladen. Ja? Also du brauchst dann Auftritt. Du brauchst da einen Platz, dass du eben diesen Auftritt zusammenbringst, damit du die Leute hineinziehst. Und das schaffst du halt mit einem Display, den du vermietest, mit Fremdcontent halt nicht,
Ja,
ja, unter anderem.
das stimmt, ja. Da haben die sich
Ja.
wahrscheinlich auch noch eine zusätzliche versuchte Einnahmequelle
Ja,
versucht
klar.
zu generieren, aber das hilft dann dem Konzept selbst
Nein.
oder dem Geschäft selbst nicht, da hast du recht.
Nee, und wenn man, das ist, Palmas ist deshalb auch so ein Beispiel. Ich kann mich selber erinnern, das war State of the Art früher. Die Marketingkampagnen waren sensationell, ja. Welche tolle Fotos, die man benutzt hat. Man hat sich unglaublich viel einfallen lassen, die Innovation in der Wäsche selber. Und dann irgendwann hat man sich sozusagen, ich weiß nicht mehr, was genau damals passiert ist, aber es gab da ja mehrere Managementwechsel. Und wenn ich das jetzt höre, dass da sozusagen Flächen untervermietet werden, dann weiß man jetzt schon, das hat sich nur so ein Controller ausgedacht, der keine Ahnung davon hat, dass man Ware inszenieren muss und dass man vielleicht Geld in die Hand nehmen muss, um Kreativität zu fördern und nicht, um damit so ein paar Einnahmen zu bekommen, die nicht helfen, das eigentliche Konzept, weshalb eine Firma mal so bekannt und gut war, am Laufen zu halten. Ja,
Also.
also ein Fußballclub, der jetzt nicht finanziell nicht mehr gut dasteht, der wird auch nicht anfangen, die Hälfte seines Platzes zu vermieten, damit er Geld reinkriegt, und dabei hoffen, dass er noch bestehen bleibt. Also das ist ein
Ja.
völliger Quatsch. Ja.
Da sagst du auch, da kommen die günstigeren dann nach, wie ein Hunke Möller oder Intimissimi, die dann auch, wie du
Ja.
sagst, Heidi, mehr Emotionen dann verkaufen in ihren
Ja.
Produkten und Auslagen und dann der Palmaster irgendwie dann ja zu unkreativ zu
Ja,
sein scheint.
genau. Ja.
Unkreativ und natürlich gleichzeitig mit Produktion in China mit sinkender Qualität. Und das beides halt sinkende Emotionalität, sinkende Qualität ist halt der Schuss ins Knie. Das überlebst nicht, auch nicht das 110-jähriges traditionelles österreichisches Traumunternehmen.
Ja.
Leider, mein Herz blutet.
Kommen wir mal zu einem gleich Erfolgsmodell, was auch in der Nähe von Palmas sitzt, mit seiner Zentrale, nämlich die Firma Refurbed. Ist kein klassischer Händler jetzt mit Geschäften. Das ist aber ein Marktplatz für runderneute Elektronik. Also da kann man gebrauchte Handys kaufen, Kameras, PCs, Laptops und so weiter und so weiter. Und die sind vor Jahren auf den Zug aufgesprungen, dass Nachhaltigkeit die Zukunft ist, ne, und haben beschlossen, ja, gebrauchte Modelle von allen möglichen Dingen wieder in Ordnung zu bringen und zu guten Preisen zu verkaufen. Und das haben die so gut gemacht, dass sie damit sehr, sehr schnell gewachsen sind und sehr groß geworden sind. So, jetzt kündigen die im Moment einen Stellenabbau von 20% der Mitarbeiter an, und begründen das mit Effizienzsteigerung und einer Anpassung an wirtschaftliche Rahmenbedingungen. Und verweist dabei auf wirtschaftliche, geopolitische und regulatorische Veränderungen als Hauptgrund für den Stellenabbau. Gleichzeitig hat man sich auch noch einen für einen neuen Beirat geholt, ein Ex-Zalando-Manager mit IPO-Erfahrung, also mit der Erfahrung, einen Börsengang zu machen. Und der Verdacht ist im Moment eher, dass man diese ganzen Maßnahmen macht, um für einen Börsengang so fit zu sein, dass man möglichst viel Geld einnehmen kann. Also es ist offensichtlich keine Negativgeschichte, sondern eher eine Vorbereitung, mit dem Börsengang dann noch schneller und größer zu werden. Wir werden das sehen und berichten, ne?
Jeden Fall wäre doch schön, ein österreichischer
Ja.
IPO.
Ja. Ja, und da gibt es auch eine andere Firma, die an die Börse gehen will, an die Londoner Börse, obwohl es ein chinesisches Unternehmen ist. Das ist Shein. Auch über die haben wir schon mehrfach gesprochen. Die scheinen im Moment allerdings auch so an die Grenzen ihres Wachstums zu kommen. Und zwar nicht, weil die Kunden das Produkt nicht haben wollen, sondern die Kunden kaufen nach wie vor bei Shein und Temu ein wie verrückt, ja. Und das Landen in Europa hier pro Tag, sagt man, 40 Jumbo-Jets mit Ware aus den entsprechenden Fabriken. Also es liegt nicht an den Kunden, aber die Behörden und natürlich auch andere Händlervereinigungen, die haben ihm gesagt, das geht ja irgendwie nicht, dass die hier an allem vorbei, auch an den europäischen Gesetzen wachsen dürfen. Und wir als örtliche Händler haben hier enorme Auflagen und die müssen die nicht erfüllen. So, und denen weht deshalb auch schon ein ziemlich deutlich strengerer Gegenwind entgegen. Dazu kommt jetzt eben auch noch, dass mit der Übernahme der Präsidentschaft von Trump in den USA auch sozusagen die Regularien größer werden und die Hürden größer werden, dort zu verkaufen. Und deshalb hat man jetzt sozusagen sein an, ja, wie soll das so sagen, das Volumen, was man einnehmen möchte, deutlich gesenkt, um 25% zurückgenommen. Aber gut, es sind immer noch 50 Milliarden Dollar, die dann sozusagen beim Börsengang eingenommen werden sollen, ne? Aber ich bin echt gespannt, ob nicht dann doch diese behördlichen Auflagen auch dazu führen, dass der ein oder andere Konsument sagt, tja, vielleicht ist das doch nicht so richtig, dass ich da einmal bestelle. Ne? Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe bei Temu ein paar Mal eingekauft, um zu verstehen, wie gut das da läuft und wie die das so machen. Ich habe aber meinen Account da irgendwann wieder gelöscht, weil also ich konnte es ja nicht mehr ertragen, dass ich da von Werbemails überschüttet worden bin. Und dann habe ich auch gedacht, nee, das Zeug ist einfach billig zusammengeschraubt und da willst du auch kein Geld mehr für ausgeben, egal wie wenig das ist. Ne? Habe ich hier noch eine Pressemeldung, die kommt genau genommen nicht aus dem Handel, aber ich sage auch, warum ich das trotzdem gemacht habe. Nämlich am 8. Februar 2005, also vor 20 Jahren, hat Google Maps angefangen. Als ja damals webbasierter Kartendienst. Und viele Funktionen, die man heute kennt, die gab es damals noch nicht. Aber Google Maps ist über die Jahre immer stärker aufgeladen worden und hat Milliarden von Informationen angesammelt.
Nee,
Also ich
schön.
bin ein großer Fan von Google Maps.
Ja, na, also ich auch. Finde ich auch schön, dass wir da auch heute auf den Geburtstag von Google Maps anstoßen
Na,
können.
total. Wir haben heute so viele
Ja.
Jubiläen und so viele Gründe, warum wir anstoßen können. Das macht total Spaß.
Ja, und die Stores, die wir immer berichten und Neueröffnungen, wenn ich irgendwo
Ja.
hinreise, gebe ich mir dann auch in Google Maps ein, Go To, sodass ich dann sehe, wo ich in Paris und New York überall hin spazieren muss. Und da helfen die Öffnungszeiten und
Ja.
Restaurants dann in der Umgebung auch auf jeden Fall.
Na, spannend, total. Ja, spannend ist auch die nächste Meldung, wie ich finde. Und zwar handelt die von Stella McCartney und ihrem Modehaus. Sie will jetzt den Rückkauf ihrer Minderheitsbeteiligung von LVMH nach 5 Jahren fruchtbarer Zusammenarbeit ankündigen. Und ja, es wird ein neues Kapitel damit für ihre Marke aufschlagen. Hat sie vor, nachdem die Zusammenarbeit mit der Gruppe das Fundament für die Führung ihres Hauses so gefestigt hat, kann es nun unabhängig weitergehen. Aber es bedeutet natürlich nicht das Aus für die Zusammenarbeit zwischen ihr und LVMH. Sie ist ja weiterhin als Global Ambassador of Sustainability für Konzernchef Bernard Arnault und die Gruppe in Fragen für Nachhaltigkeit natürlich da. Und das wird sie auch weiterhin natürlich beraten. Also ja, auch
Ja.
wieder gute Meldung, dass da was weitergeht und zurückgekauft
Finde ich
wird.
auch besser dann so, dass wenn das die Unternehmen dann irgendwie wieder selbst so unabhängig machen, als die
Ja.
letzte Meldung, die wir davon Off-White hatten, wo
Ja,
dann
super.
L. Cutterton das
Ja.
Unternehmen verkauft hat an da die Scotch and Soda ehemals oder noch Owners, ne?
Positiv geht's weiter, unter anderem für Mio Mio. Anna, wir sind jetzt beim List-Index.
Spannend. Was gibt's Neues?
List-Index, yes. Naja, an der Spitze Platz 1 und 3 ist gleich geblieben. Also 1 ist Miu Miu, hat die Spitze würdig vertreten. Prada auf Platz 3 ebenso. Auf Platz 2 hat Saint Laurent mit Platz 4 Loewe Platz getauscht. Also ja, die Aufsteiger im letzten Quartal sind Coach zum einen, gleich 10 Plätze gut gemacht und nun auf Platz 5 im Ranking. Moncler, Platz 5, also plus 5 Plätze gut gemacht, nun auf Platz 8. Ack ist neu eingestiegen auf 10.
Ja, Wahnsinn. Ich sehe die auch überall, diese Plateauachs. War wahrscheinlich dann der hotte Schuh.
Ja, die Männerin. Die
Ah.
haben jetzt gute Spots mit Männern gemacht. Also
Okay.
tolle Bilder, tolle Produkte. Also das fährt natürlich jetzt auch ganz gut. Und auf 17 ist Kohl's eingestiegen, ganz neu.
Wirklich?
Auch das ist neu. Bei den Absteigern, naja, sind wir bei Jacquemus auf 13, jetzt nur mehr von 7 auf 13 zurückgefallen.
Na schau.
Valentino von 10 auf 16. Also,
Das ist viel.
ja. Ja, ist
Zehn
ja gemütlicher, weil du
Plätze.
letztens in New York gesagt hast, der Store ist da nicht so toll. Haben die gleich gehört und den runtergerankt. Wenn Heidi das schlecht findet. Das Store ist wirklich nicht so toll und so.
Ja.
Also, tut mir leid, ich kann nichts schönreden, wenn es nicht ist. Aber ja, wir haben aber beim Listindex auch immer die Hottest Products. Und da starten wir mit Platz 1 und Coach, die Schulterbag. Platz 2, der Ack. Der Classic Ultra Mini Boot Ack. Platz 3, ja, Miu Miu Fleece Weste. Was ist da noch? Also, mein Favorite ist natürlich Platz 8, Charlotte Simone mit einem Mantel mit Leopardenmuster und wilden Kragen. Also,
Der ist
das
Heidi, der ist
ja,
Heidi, ja.
schreit nach mir. Ja.
Ja, spannend. Können wir uns wieder alles
Ja.
dann mit Link dann anschauen, die ganzen Hottest Products.
Ganz genau. Und abschließend noch in dieser Meldung gibt es ja auch immer die Brands Moving Fast. Also da ist jetzt zum Beispiel Our Legacy, eine Stockholm-based Brand, die ist plus 22% gestiegen. Demelier plus 119, die machen so schöne Taschen. Worn by Meghan Markle.
Okay.
Die hören wir heute, glaube ich, auch noch später in den Gossip-Nachrichten, oder?
Genau, der sollte man auch, aber das kommen wir dazu in den Gossip, wem
Genau.
man die Liste schicken sollte, damit sich jemand orientieren kann zum weiteren Einkaufen.
Ja. Da gibt es ja die Formel, die dem ganzen Index zugrunde liegt. Die berücksichtigt das Verhalten der Listkäufer einschließlich der Suchanfragen auf und außerhalb dieser Plattform, der Produktansichten und auch der Verkäufe natürlich. Um den Bekanntheitsgrad von Marken und Produkten zu ermitteln, bezieht die Formel aber auch Erwähnungen in sozialen Medien, zum Beispiel Aktivitäten, Engagementstatistiken, weltweit das Ganze über einen Zeitraum von einem Quartal, also 3 Monaten ein. Also wir verlinken natürlich, wie Anne schon gesagt hat, Link in den Shownotes.
Super, danke Heidi, dass du uns hier wieder abgedatet hast, auf dich ist Verlass. Und ich würde sagen, wir schauen in unsere nächste Kategorie.
Neue Formate und Eröffnungen.
Ja, und Montag geht es weiter bei mir. Eine Meldung aus Kanada habe ich gefunden, die sehr spannend ist, weil diese Brand hat auch in Wien einen sehr, sehr coolen Store, und zwar in der Neubaugasse, liebig heiß. Carhartt, Work in Progress, hat offiziell sein erstes kanadisches Geschäft in der 49 Ossington Avenue in Toronto eröffnet. Es ist natürlich ein wichtiger Meilenstein für diese kultige Arbeitskleidungsmarke. Dieser Store hat rund 185 Quadratmeter in etwa und ist eigentlich eine Verbindung von Tradition, der Langlebigkeit von Carhartt, aber auch natürlich der zeitgenössischen Ästhetik von der WIP Work in Progress Linie. Carhartt, das wusste ich jetzt aber auch nicht, wurde bereits 1889 schon von Hamilton Carhartt in Detroit in Michigan gegründet und war total bekannt für Arbeitskleidung, vorwiegend eben Overalls. Und diese haben die Bedürfnisse der amerikanischen Arbeiter total getroffen. Dann wurde das Sortiment immer verbreitert. Im Jahr 1994 wurde dann Carhartt Work in Progress als raffinierter Ableger der Marke eingeführt. Und ja, es passt natürlich super für das urbane Publikum. Und da ist die typische Strapazierfähigkeit der modernen Streetwear-Designs kombiniert worden. Die Muttergesellschaft von Carhartt Work in Progress, die Work in Progress Textilhandels GmbH, hat ihren Sitz in der Schweiz, in Basel genau genommen. Und ja, der Status in der globalen Modewelt wurde dann mit hochkarätigen Kooperationen gefestigt, wie unter anderem APC, Converse, Junya Watanabe, Nike, Fragment Design und so weiter. Die haben natürlich beigetragen, dass die Sichtbarkeit natürlich erhöht wurde. Das neue Geschäft in der trendigen Ossington Avenue in Toronto ist nach Geschäften in New York City und auch in Los Angeles Der dritte eigenständige Standort von Carhartt, also WIP in Nordamerika. Vermittelt, auch vielleicht sehr spannend, wurde dieser Standort von CBRE, Urban Retail Team. Und ja, ob es jetzt noch weitere Eröffnungen gibt in Kanada, wissen wir jetzt nicht, ist noch unklar. Aber wie auch überall sonst, bleiben wir am Ball und bleiben wir dran.
Auch spannend. Eine etwas neuere Marke, Worst Behavior,
Ja.
kennen wir schon von früheren Berichten, hat sich jetzt mit einer Berliner Institution zusammengetan, und zwar dem Borchardt. Wolfgang, du hast sicher schon einmal eine Schnitzel gegessen, oder?
Natürlich, klar, ja. Das Zweitbeste nach den Schnitzeln aus Wien.
Ja, muss das jetzt aufpassen, was du sagst, ne?
Genau.
Gute Antwort. Ja, genau. Heidi, warst du da schon mal? Hast du da schon mal einen Espresso Martini geschlürft in dem Zähnelokal?
Nein,
Noch nicht.
noch nicht. Komme ich nach.
Holen wir nach,
Yes.
genau. Und zwar, die zwei haben sich zusammengetan für eine Capsule Collection. Diese ist vom 27. Jänner bis zum 22. Februar erhältlich, und zwar als Pop-up im KDW, aber auch im Restaurant selbst. Das Borchardt, fand jetzt einmal ganz interessant, wurde 1853 von August Borchardt gegründet und ist eines der ältesten Restaurants in Berlin. Unter der Leitung von Gastronom Roland Marie hat sich das Lokal seit den 90er Jahren zu einer zentralen Institution am Gendarmenmarkt entwickelt. Ein Treffpunkt für internationale Prominenz, Politiker, die Berliner Kreativszene, und Wolfgang und mich sind auch mitten dabei. genau,
Ja.
besonders bekannt, wie Wolfgang schon gesagt hat, fürs Schnitzel. Und die Kollektion umfasst eben T-Shirts, Hoodies, Longsleeve, Sweatshirts, Kappen und auch eine Satin-Bomberjacke, wo eben dann diese Designs aufgegriffen werden mit den Signature Dishes, eben das Wiener Schnitzel, aber auch der Espresso Martini, und auf der Bomberjacke kann man die Fassade sehen. Preise zwischen 100 und 300 Euro für die Fangirls and Boys unter uns.
Schaut aber cool
Ja.
aus, das ist eine teure Jacke.
Ja.
Nicht schlecht, oder?
Parallel. Ja, das ist cool.
Ja.
Cool, kann man auf jeden Fall
In den Shownotes sind ja auch die Links zu bestimmten Artikeln, auf die wir Bezug nehmen. Und da sieht man auch ein paar Fotos vom Borchardt. Man sieht einen Schnitzel und man sieht dazu eben auch die passende Klamotte. Ne?
kaufen. So ist es. Und von
Genau.
Berlin steigen wir jetzt kurz in den Zug und fahren zu dir nach Hamburg, Wolfgang.
Ja.
Und zwar schauen wir uns die französische Marke Polaine an. Polaine wurde 2016 gegründet, nämlich von drei Geschwistern, um eine Lederwarenkollektion mit einer einzigartigen, ikonischen Ästhetik zu entwerfen, die hochwertige Materialien mit renommierter Handwerkskunst verbindet. Also die machen eben schöne Taschen, die auch bei sehr vielen Influencern, unter anderem auch Deutschen, sehr gut angekommen sind. 2024 war ein sehr ereignisreiches Jahr für die Marke. Es wurde nämlich eine Boutique nicht nur in Südkorea auf 250 Quadratmetern fast aufgemacht, sondern auch ein neuer dreistöckiger Store auf den Pariser Champs-Élysées. Und 2025 steht nun auch Hamburg an, nämlich Neuenwall. Deutschland ist nämlich der drittstärkste Exportmarkt nach den USA und Japan.
Ja.
2023 vermerkte das Unternehmen einen Umsatz von 142 Millionen Euro. Mal sehen, wie es dann die nächsten Jahre weitergeht mit den neuen Shop-Eröffnungen.
Ja, da fragt man sich dann, warum Südkorea, ne? Wenn USA und Japan und Deutschland und Frankreich die größten Märkte sind. Aber naja, gut.
Ja, da sehen Sie auch wahrscheinlich
Wrong
Potenzial.
questions.
Diese Brand Awareness, Brand
Ja,
Building.
genau.
Da geht immer was wahrscheinlich, ne?
Ja.
Das stimmt, mit guter Qualität.
Jetzt geht es aber in den Norden, da geht nämlich auch was. Und zwar von einer amerikanischen Marke, Heidi, oder?
Ganz genau. Von Hamburg geht es weiter, ratzfatz nach Kopenhagen. Und zwar, da hat Kim Kardashian und ihr Label Skims den allerersten Store in Dänemark eröffnet, und zwar in Illum. Minimalistisch, wie sie halt ihre Stores plant, war ja auch kürzlich in Fifth Avenue New York. Neutrale Töne, weiche Kurven, der Fokus auf Komfort, auch dort in diesem Shop-in-Shop zu finden. Es unterstreicht die Stärke eines gut ausgeführten Ladendesigns bei der Umsetzung mit digital ausgerichtet, also der digital ausgerichteten Marke und zeigt das Ganze in einer ansprechenden physischen Umgebung. Wenn man jetzt auf die Webseite geht vom Schemes, also sie ist ja schon sehr, also ich meine, alle, die da halt involviert sind, schon sehr geschäftstüchtig, weil da gibt es einen eigenen Reiter mit Valentine-Produkten. Also nicht nur alles von beige bis dunkelbraun, sondern auch rot, rosa und Herzchen. Also die macht schon vieles richtig, muss ich sagen, und ist zur richtigen Zeit am richtigen Ort und online verfügbar. Können sich so manche was abschauen.
Auf jeden Fall.
Ja.
Ich bin da gerade auf dieser Valentine-Seite. Na, schau, das sind die Emotionen, von denen wir vorher
Total was, das
gesprochen
sollte man
haben.
schauen.
Ja,
Ja.
definitiv.
Also wie gesagt, der allererste Shop-in-Shop von Schemes im Illum in Kopenhagen in Dänemark.
Super,
Ja.
ja, und auch dazu im KDW hatten die ja schon ihren Shop in Shop.
Genau.
Da bauen die aber auch Zusammenarbeit jetzt aus, nämlich nach dem Start der Women's-Linie folgt jetzt auch die Menswear. Die Sonderfläche in der vierten Etage des Berliner Department Store fällt mit 26 Quadratmetern gegenüber der 97 Quadratmeter der Frauen Collection jetzt nicht ganz so üppig aus, aber macht ja nichts. Dennoch ist es ein gutes Beispiel für die immersiven und konzeptionellen Räume, die die Marke im Zuge ihrer globalen Expansion regelmäßig auch kreiert. Und ich muss sagen, wenn ich aus dem Nähkästchen plaudern darf, mein Freund hat auch letztens Skims Boxershorts gekauft. Und die ist super zufrieden. Also die sind auch richtig angenehm vom Material her. Sitzen gut.
Ja.
Ja, so auch Potenzial, da in den Männerbereich weiter zu einzudringen. Ne?
Okay. Naja, weißt du, und dann mit so einer Followschaft in den Socials, ob nun
Ja.
TikTok oder Instagram, ja, da kriegst du natürlich auch jedes Thema richtig schön verbreitet. Das ist natürlich ein Geschenk, ne? Aber trotzdem, man muss ja auch liefern, ne? Und
Definitiv.
das Produkt stimmt, ja.
Und in diesem Sinne würde ich sagen, wir schauen in unsere letzte Kategorie.
Retail Gossip.
Ja, und ich muss sagen, wir haben ja ehrlich gesagt, Heidi, noch gar nicht darüber gesprochen. Nämlich diese
Ja.
Dubai-Schokolade. Diese Dubai-Schokolade, die ja gestern
Habt ihr
noch
die jetzt
ist.
vor euch? Habt ihr die jetzt
Nein,
vor euch
ich wollte
liegen?
sie kaufen, ich habe vergessen.
Ah. Oh.
Ich habe ja ein bisschen Gusto, aber die Frage ist, wo kann man sie kaufen? Weil bei Aldi Süd aktuell nicht mehr. Nämlich. Warum habe ich das jetzt hier ausgegraben, nachdem das ja schon eigentlich Schnee von gestern ist? Ich meine, es wird ja immer noch angepriesen, aber ich fand es ganz interessant, weil der Süßwarenimporteur Andreas Wilmers, der in Dubai hergestellte Schokolade der Marke Fex in Deutschland verkauft, hat Aldi Süd geklagt. So, und jetzt ist kürzlich da das Urteil ja, entschieden worden, nämlich das Landgericht Köln hatte eine einstweilige Verfügung gegen Aldi Süd erlassen, die dem Unternehmen den Verkauf der Schokolade vorläufig verbietet. Ein Produkt darf in Deutschland demnach nur dann als Dubai-Schokolade oder ähnlich bezeichnet werden, wenn es auch in Dubai hergestellt wurde oder einen sonstigen geografischen Bezug zu Dubai hat. So heißt es in diesem Beschluss. Andernfalls besteht nämlich die Gefahr, dass die Verbraucher irregeführt werden. So, also Aldi Süd darf das jetzt nicht mehr verkaufen. Geklagt hatte der Unternehmer aber auch Lidl wegen des Verkaufs von der Dubai-Schokolade. Das ist allerdings ohne Erfolg geblieben. Warum? Ja, anders als bei Aldi Süd darf Lidl die Schokolade weiterverkaufen. Hier hat nämlich das Landgericht Frankfurt letzten Mittwoch einen Unterlassungsantrag gegen das Unternehmen zurückgewiesen. Die Lidl-Schokolade trage eine durchgehend in deutscher Sprache verfasste Aufschrift. Anders als bei Aldi Süd fehlten Gestaltungsmerkmale, die auf eine Herkunft aus Dubai hindeuteten. Die Lidl-Werbung weise zudem auf eine Qualitätseigenmarke hin. Und dies wirkt dem Eindruck entgegen, dass das Produkt auch aus Dubai stamme. Also da ist dem Verbraucher dann scheinbar eh klar, dass es deutsche, unter Anführungszeichen, Dubai-Chocolate ist. Oder auch Schokolade mit Pistazien
Genau.
wahrscheinlich, oder?
Ja.
Exactly, Pistazien-Crack. Aber
Ja,
gut, kann ich
also
verkaufen.
ich Ich denke mal, da gibt es auch Wege drumherum, weil man darf ja auch, wir haben ja schon über das Wiener Schnitzel gesprochen, ne? Das Wiener Schnitzel ist klassifiziert als ein Kalbsschnitzel, aber ein Schnitzel-Wiener Art ist
Genau.
ein paniertes Schweineschnitzel zum Beispiel, ja. Und so könnte man natürlich auch sagen, Schokolade nach Dubai-Art oder irgend sowas, ne?
Stimmt, ja.
Aber ich bin, also ich habe das noch nicht probiert, muss ich sagen. Ich würde es ja machen, aber ich bin nicht bereit, mich da in eine Schlange anzustellen. Lind hat das ja auch irgendwie, die hatten 100 Meter Schlange irgendwie und dann waren die da, musste man stundenlang warten und am Ende hat man doch nichts bekommen. Ich würde es ja gerne mal probieren, um das zu verstehen, was dahinter steckt. Und aber da kann ich noch nicht mitreden, leider. Ich könnte mir vorstellen, dass es eine Person in Wien gibt, die das auch gerne probieren würde, aber das nicht darf. Nämlich Rene Benko. Der sitzt ja hinter Gittern seit kurzem. Und ich weiß nicht, wie da die Auflagen sind. Das ist ja, glaube ich, noch Untersuchungshaft, ob man da das Essen bestellen darf. Eigentlich ist er ja pleite und dann aber doch nicht. Und ob er dann Schokolade essen darf, das würde seine Körperfülle erfüllen, bestätigen. Aber naja, aber das ist auch so die Kategorie, muss ich sagen, dem haben die Leute das Geld hinterhergeschmissen und alle haben gehofft, das geht immer so weiter. Aber naja,
Wahnsinn,
es
ne?
ist jetzt, also das ist ja das eine, dafür kann er nichts, ne, wenn die Leute ihm das Geld geben. Aber dass er dann sozusagen das alles jetzt beiseite gelegt hat, illegal, damit er nichts verliert. Das wird halt bestraft, ne? Und da bin ich gespannt, wie das dann ausgehen wird. Ja.
Ja, so sollte auch sein in einem Rechtsstaat. Jetzt bekommt er das Mittagessen und gegebenenfalls die Schokolade von uns Steuerzahlern bezahlt, ne?
Ja, aber nicht die
Im Hefen, wie man bei
Dubai-Art
uns sagt.
Schokolade.
Ja.
Es sei denn, es gibt die wieder bei Lidl und Aldi, dann wird sie etwas günstiger. Ja.
Ja. Ich
Ja.
vergönne sie nicht, die
Ja.
Schokolade.
Ja, davon werden wir sicherlich noch berichten. Ein anderer reicher Mensch, der wird sich die hoffentlich leisten können. Ob er es macht, weiß ich nicht. Der ist ja durch und durch sportlich und durchtrainiert, nämlich Prinz Harry. Ja. Prinz Harry, wie wir alle wissen, lebt mit seiner Frau Meghan, mit der Herz, ja, nee, es ist ja auch keine Herzogin mehr, leben die in den USA und haben sich vom britischen Königshaus so ein bisschen distanziert. In dem Zuge müssen sie eben auch sehen, dass sie selber Geld verdienen. Vor allen Dingen sagt man gerüchteweise, dass Meghan wohl jetzt erst so richtig begriffen hat, dass Prinz Harry nicht irgendwie ein Milliardär ist, der ungebremst auf alles zugreifen kann und auf das vielleicht den Rest seiner Familie zugreifen könnte, die ja durchaus wohlhabend sind. Er ist leider nur ein Millionär, ein Mitarbeiter aus dem Buckingham-Palast hat das mal ausgedrückt. Sie erwartete einen Milliardär und bekam einen Millionär. Naja, und deshalb ist sie ja auch beruflich tätig. Und so kommt dann jetzt in der nächsten Woche oder übernächsten Woche erscheint ihre neue Netflix-Serie With Love, Megan. Da muss sie dann ordentlich Geld verdienen. Denn die Serien von Prince Harry, die haben nicht so performt, wie er sich das mal ausgedacht hat. Auch der Podcast ist wieder zurückgefahren worden, der da mit Riesenbeträgen angekündigt war von Apple und exklusiv. Naja, aber ich hoffe, dass Megan, wenn sie dann die Liste hier von dem List-Index bekommt, dass sie trotzdem noch genügend Geld hat, um in der Modeszene einzukaufen. Denn das braucht die Szene ja unbedingt, dass es wohlhabende Menschen gibt, die ordentlich Geld für Bekleidung ausgeben und schick die Welt bereisen. Ne?
Auf jeden Fall. Da habe ich mir eh schon damals gedacht, dass da dieser auch Skandal war, wo die sich dann vom Skandal, dass sie sich dann eh vom Königshaus entfernt haben, ist ja dann auch so eine Netflix-Doku von den zwei rausgekommen. Da dachte ich mir eh auch
Ja.
schon, ah, they probably need the money, weil sonst lasse ich mir auch nicht so tief in die Karten und ins Privatleben schauen. Ne?
Ja,
Genau, die
genau.
brauchen halt jetzt
Ja.
ihre Einnahmequellen, wenn die nicht mehr vom Königshaus finanziell unterstützt werden. So. Ja, sehr schön. It's a wrap. Wir sind wieder am Ende angekommen, und zwar am Ende unserer 100. Folge.
Wahnsinn.
Wir sind super happy, dass wir den Podcast zu dritt machen konnten. Danke, Wolfgang, dass du dabei warst. Und
Ja, gerne, gerne. Und die
super.
anderen Zuhörer, will ich nur noch mal erwähnen, ne? Schön Kommentare hinterlassen. Das hilft hier dem Podcast, weiter stabil zu bleiben und sichtbar zu bleiben.
So ist es. Liken, folgen, teilen und immer wieder reinhören. Wir freuen uns
Genau.
auf die nächste Ausgabe.
Ganz genau.
Bis dahin.
Okay, bye bye.
Mit dem Retail News Flash Podcast am Laufenden bleiben. Am besten durch Abonnieren des Retail News Flash auf LinkedIn unter eigenen beliebtesten Podcast-Plattformen. Bis in 2 Wochen.